Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Enne Seidel, guten Abend. Die Berlinale ist auf der Zielgeraden. Am Wochenende gehen die 75. Berliner Filmfestspiele zu Ende. Letzte Chance also für uns, heute nochmal über all die Filme zu sprechen, die bisher zu kurz gekommen sind. In Kultur heute geht es gleich um die Highlights der Nebenreihen der Berlinale, also um Filme, die zwar nicht um die Hauptpreise des Festivals konkurrieren, die aber trotzdem unbedingt sehenswert sind. Zuerst aber die Bundestagswahl. Übermorgen ist es soweit. Und wenn wir den Wahlkampf der vergangenen Wochen nochmal Revue passieren lassen, dann wird schnell klar, dass die Kultur in diesem Wahlkampf keine Rolle gespielt hat. Da kann man natürlich argumentieren, die Kultur ist vor allem Ländersache. Daher hat sie in einem Bundestagswahlkampf nicht viel verloren. Der Deutsche Kulturrat zum Beispiel sieht das aber anders und hat zur Bundestagswahl 11 kulturpolitische Forderungen veröffentlicht. Er fordert zum Beispiel, dass die Kultur als Staatsziel im Grundgesetz verankert werden soll oder dass die öffentliche Finanzierung der Kultur gesichert werden müsse. Ich habe vorhin mit der Schriftstellerin Nora Bosson über den Bundestagswahlkampf gesprochen und gefragt, haben Sie die Kultur als Wahlkampfthema vermisst?
Ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wir haben gerade so viele Großthemen, die auch mich ganz persönlich schwer zum Nachdenken anregen. Und ich glaube, dass diese Themen, die Sie jetzt gerade aufgelistet haben, doch eher eine kleine Gruppe von Menschen wirklich so weit betreffen, dass das wahlentscheidend ist. Also man muss ja hier wirklich unterscheiden zwischen einem Thema, was eine Relevanz hat, was auch nach der Wahl in Koalitionsverhandlungen vielleicht eine Rolle spielt, und dem, was wirklich Wählerinnen und Wähler mobilisiert.
Jetzt kann man natürlich sagen, dass die Sorgen und Nöte von Kulturinstitutionen, denen gerade die Gelder gekürzt werden, dass die klein sind im Vergleich zu dem, was sonst so los ist in der Welt gerade. Aber andererseits muss man ja auch sagen, dass sich viele Kulturinstitutionen gerade in diesen Tagen sehr stark einsetzen für die Demokratie, also mit Demos, mit Veranstaltungen, mit Appellen, doch bitte wählen zu gehen. Hätte die Kultur in dieser Funktion, also sozusagen als Verteidigerin der Demokratie, nicht vielleicht doch einen Platz im Wahlkampf verdient?
Sie nimmt sich ja diesen Platz. Ich finde es auf der einen Seite gut, dass sich Institutionen auch so einsetzen, zivilgesellschaftlich. Auf der anderen Seite, glaube ich, müssen wir aber auch aufpassen, dass Kultur nicht so verzweckt wird. Ich finde, dass Kultur jenseits dessen, dass sie uns auch politisch aufmerksam machen kann, immer noch einen Mehrwert darüber hat. Und manchmal würde ich mir wünschen, dass das auch in Statements oder in solchen Demonstrationen etwas mehr zum Tragen kommt. Da, wo ich etwas skeptisch werde, ob es wirklich so eigentlich das Ziel, was gewollt ist, erreicht ist, wenn der Korridor relativ eng gezogen wird. Also wenn man sozusagen schon alles rechts der Mitte kritisch in Demonstrationen angreift. Ich glaube, da müssen wir sehr vorsichtig sein, nicht mehr Gräben aufzureißen, als ohnehin gesellschaftlich schon da sind. Das heißt, wenn ich auf eine Demonstration gehe, die sich für Demokratie und gegen Rechts einsetzt, dann gehe ich davon aus, dass es eine Demonstration gegen Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus ist und nicht eine Demonstration gegen Parteien, die einfach nur ein bisschen rechts der Mitte sind.
Was würden Sie sich denn stattdessen wünschen, wie sich die Kultur in diesen Zeiten verhalten oder positionieren sollte?
Ich glaube, jenseits von Positionierungen, die ja doch eine gewisse Kurzfristigkeit haben, hat Kultur das Potenzial, uns langfristig etwas zu geben. Das heißt, wir können beispielsweise Romane lesen, Bücher, die vor langer, langer Zeit geschrieben wurden, und sie erzählen uns etwas über den Menschen, über die Menschlichkeit. Und das ist etwas, was uns als Kulturschaffenden dann doch von einem reinen Agitprop, von einem reinen Aktivismus unterscheidet. Und da würde ich sehr für plädieren, die Kultur nicht auf sozusagen das aktuelle Agieren zu verkürzen, sondern wirklich sich anzuschauen, welchen Reichtum wir in der Kultur haben.
Jetzt ist natürlich genau das die Frage, ob dieser Reichtum in der Kultur bewahrt werden kann, wenn weiterhin so stark an der Kultur gespart wird wie aktuell. Und angesichts der weltpolitischen Lage und der Ausgaben, die da womöglich noch auf uns zukommen werden, ist ja nicht zu erwarten, dass die Kulturbudgets in der nächsten Legislaturperiode plötzlich wieder steigen.
Ja, das ist tatsächlich eher unwahrscheinlich. Ich glaube auch, dass wir nach Jahren, Jahrzehnten, in denen man aus dem Kulturbereich eher gewöhnt war, dass Budgets wuchsen, vielleicht mal stagnierten, da leider auch umdenken müssen. Das ist nicht besonders schön, aber wir können auch nicht auf der einen Seite fordern, dass mehr Geld für Klimaschutz ausgegeben wird, beispielsweise, oder ich persönlich finde auch tatsächlich, so unschön das ist, aber auch Ausgaben für die Sicherheitspolitik, das sind Ausgaben, um die werden wir aktuell nicht herumkommen. Das heißt, ich glaube, wir sind Teil eines Umverteilungsprozesses und damit müssen wir uns nicht en Detail zufrieden geben. Das heißt, wenn Kürzungen abrupt passieren, sodass beispielsweise Theater überhaupt nicht mehr haushalten können, dann sollte man dagegen auch protestieren. Aber ich denke, dass wir in Zeiten, in denen die NATO nicht mehr ganz so belastbar ist wie früher, in denen wir auch einen aggressiven Angriffskrieg von Russland sehen, doch einen anderen Haushalt werden tragen müssen gesellschaftlich. Und da ist leider, leider auch Kultur Teil davon.
Deutliche Worte von der Schriftstellerin Nora Bossong. Wir haben gesprochen über die Kultur als Nicht-Thema im Bundestagswahlkampf und über ihren Wert für die Demokratie. Bevor die Bürgerinnen und Bürger übermorgen über den neuen Bundestag entscheiden, wird morgen in Berlin erstmal noch eine andere Entscheidung verkündet. Wer gewinnt in diesem Jahr den Goldenen Bären der Berlinale? Das erfahren wir morgen Abend bei der großen Abschlussgala des Filmfestivals. Über die Wettbewerbsfilme, die in diesem Jahr Chancen auf die Hauptpreise haben, haben wir hier in Kultur heute in den letzten Tagen ausführlich berichtet. Es gibt neben dem Goldenen und den Silbernen Bären aber auch noch eine ganze Menge weiterer Preise auf der Berlinale, die an Filme verliehen werden, die zum Beispiel in den Nebenreihen des Festivals laufen. Und in denen hat sich auch in diesem Jahr wieder Filmkritiker Rüdiger Suchsland für uns umgeschaut. Es sind viele Nebenreihen mit vielen Film, Herr Suchsland, gab es trotzdem den einen Favoriten, die eine Neuentdeckung, die Sie gemacht haben?
Ja, es gab sogar mehr als eine Neuentdeckung. Das ist ja das Schöne. Es sind auch oft Nachwuchsfilmemacher oder Leute, die man einfach nicht so gut kennt und die in den Nebenreihen die ersten Schritte auf so einer internationalen Bühne tun. Mir hat ganz besonders gut gefallen, ein ganz eigenwilliger, origineller Spielfilm, wenn man so will, aber schon mit essayistischen Momenten. Der heißt Batim, auf Englisch Houses, und kommt aus Israel. Von einer Regisseurin, die Veronika Nicole Tettelbaum heißt, die in der Ukraine geboren ist, damals noch Sowjetunion und dann in den 90ern nach Israel gekommen ist. Und man weiß nicht ganz genau, wie viel die Hauptfigur mit ihr zu tun hat. Jedenfalls ist das eine Hauptfigur, die von Erinnerungen und Traumata offensichtlich geplagt ist, durch Häuser geht. Und das sind offenbar die Häuser ihrer Kindheit. Das sind leere Häuser. Und sie begegnet immer wieder auch in Erinnerungsflashes ihrer Kindheit. Es wird dann aufgelöst. Das muss man gar nicht verraten. Das Entscheidende ist die Filmsprache. Es ist schwarz-weiß, ein sehr körperliches Kino. Es gibt dann Farbsprengsel, das sind vor allem diese Erinnerungsmomente, und die Art, wie die Regisseurin mit dem Material arbeitet, wie sie über Bilder vor allem und über Atmosphären, auch über eine Tonebene, wo es nicht um Dialoge geht, es gibt Dialoge, aber die sind nicht die Hauptsache, wie sie das alles erzählt und zusammenbringt, die ist höchst beeindruckend. Mhm. Der Film läuft im Forum und dann wollen wir mal schauen, was das wird morgen, ob der auch einen Preis kriegt. Mhm.
Das war jetzt ein Spielfilm, auf der Berlinale laufen aber immer auch viele Dokumentarfilme in allen Sektionen. Was war bei den Dokus diesmal Ihr persönliches Highlight, also in den Nebenreihen?
Ja, das kann man ganz gut vergleichen, denn vielleicht geht es auch um Traumata, jedenfalls um zukünftige. Und es ist auch ein Film aus dem Forum, wiederum von einer in dem Fall wirklich ukrainischen Filmemacherin, die heißt Eva Neyman. Und der Film heißt When Lightning Flashes Over the Sea, also wenn Blitze über den See blitzen. Diese Blitze sind natürlich doppelsinnig. Es können Gewitterblitze sein, es können aber auch die von Raketenangriffen und Ähnlichem sein. Sie erzählt von Odessa, dieser herrlichen Küstenstadt in der Ukraine, die ja auch eine Filmstadt ist. Wir denken an Eisenstein, Panzerkreuzer Potemkin. Und sie erzählt aber auf eine ganz originelle Weise. Überhaupt nicht so, dass da einfach gezeigt wird mit einem Ton, der irgendwie auf den Krieg zu sprechen kommt, sondern wir hören die Stimmen von Kindern. Und auch sehr jungen, kleinen Kindern. Und dann hören wir auch die Stimmen von alten Menschen. Die sehen wir auch. Wir sehen auch die Kinder. Es sind so Fragmente, die sich langsam zusammenfügen zu einem Mosaik dieser Stadt Odessa. Und wir sollten nicht vergessen, die Tiere. Es gibt eine ganz wunderbare Szene, wo Katzen über ein Moped klettern. Dazu läuft dann ein Propagandamarsch der Ukraine. Hier wird auch mindestens ironisiert, wenn nicht sogar subtil kritisiert, der Militarismus, der ja auch in der Ukraine eine Rolle spielt.
Jetzt schauen wir uns vielleicht nochmal das Programm der Nebenreihen insgesamt an. Gab es da, ich weiß nicht, bestimmte Trends oder Themen, die in diesem Jahr besonders stark vertreten waren?
Ja, also einmal ist es auffällig, dass in Filmtiteln und nicht nur in den Titeln aller Reihen eigentlich Träume eine große Rolle spielen. Und ich habe mich natürlich gefragt, was das bedeutet. Einerseits haben wir das Kino als Traumfabrik. Das ist ein ganz alter Topos. Das Kino erzeugt Träume. Es setzt auch unsere eigenen schon vorhandenen Träume frei und löst sie und bringt uns in Dialog mit ihnen. Aber gleichzeitig ist natürlich das auch so ein bisschen, wenn man so will, eine Weltflucht. Nicht unbedingt etwas Unpolitisches, beziehungsweise ist ja auch Weltflucht wieder politisch. Aber man kann sagen, dass in der Zeit, in der es auch nicht immer lustig ist, die Nachrichten zu sehen und sich mit der Wirklichkeit draußen zu beschäftigen, das Kino hier auch so ein bisschen als ein Zufluchtsort plötzlich aufscheint. Also das spielt eine ganz wichtige Rolle, ja.
Was also ist Ihr Fazit mit Blick auf die Nebenreihen der diesjährigen Berlinale? War das ein guter Jahrgang?
Es war in jedem Fall wie immer ein interessanter Jahrgang. Es sind ja so viele Filme, dass es immer schwer fällt, das auf so eine Aussage gut oder schlecht zu reduzieren. Ich würde sagen, dass wieder das internationale Forum, eine der ältesten, traditionsreichsten Reihen, auch wirklich sich als die spannendste erwiesen hat. Da läuft auch Genre-Kinos. Da laufen auch so junge, poppige Filme und dann sehr gediegene, klassische Kunstfilme. Und es ist keine reine Nachwuchsreihe. Während diese neue Reihe. Es gibt eine neu eingerichtete von der Leiterin Reihe, die heißt Perspektiven. Die ist schon sehr klar eine Nachwuchsreihe und da fand ich nicht alles so überzeugend. Muss man mal sehen, was das wird. Was man auch erkennen kann, ist, dass das Panorama ziemlich schwach war in diesem Jahr. Mhm. Auch eine traditionsreiche Sektion und die ist ja bekanntermaßen, es ist so ein bisschen so, dass Kollegen auch von der Panoramisierung des Wettbewerbs sprechen. Mhm. Also je mehr Panorama des Wettbewerbs wird, umso weniger Profil hat diese Sektion. Aber daran wird man arbeiten. Das war ja auch das erste Jahr. Die Leiterin lernt die Berlinale kennen und auch die Nebenreihen kennen und merkt, wie das alles funktioniert.
Vielen Dank an Rüdiger Suchsland, Filmkritiker und für uns auf der Berlinale unterwegs. Wir haben gesprochen über die Highlights in den Nebenreihen des diesjährigen Festivals. Das Bundesland Bayern steht in der Kritik, die Aufarbeitung von NS-Raubkunstfällen massiv zu verschleppen. Ein Vorwurf lautet, Bayern halte Rechercheergebnisse zu möglicherweise belasteten Werken zurück. Gestern hatte die Süddeutsche Zeitung über eine geleakte Liste berichtet, auf der 200 Werke aus den bayerischen Staatsgemäldesammlungen als Raubkunst identifiziert worden seien. Allerdings, so der Vorwurf der Süddeutschen Zeitung, sei die Öffentlichkeit nie über diese eventuell belasteten Werke informiert worden. Geschweige denn diejenigen, denen man diese Bilder womöglich zurückgeben müsste. Unser Chefreporter Kultur, Stefan Koldorf, hat gestern an dieser Stelle schon über die neuen Vorwürfe berichtet. Mittlerweile gibt es erste Reaktionen von beiden Seiten. Stefan Koldorf, vielleicht erstmal die Seite der Beschuldigten, also die bayerische Landesregierung und die bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Wie haben Sie auf diese ja wirklich heftigen Vorwürfe reagiert?
Die Staatsgemäldesammlungen haben sich gestern schon geäußert und haben gesagt, wir weisen diese Darstellungen aufs Schärfste, wörtliches Zitat, zurück. Das sei fehlerhaft, entspreche nicht der Wahrheit, insbesondere da, wo behauptet wird, man halte Informationen bewusst zurück. Und dann nochmal ein Zitat, alle finalen Forschungsergebnisse dazu sind seit 2022 auf Sammlung online, also auf der Website, veröffentlicht worden. Dann ist es natürlich immer schön, wenn man einen obersten Dienstherrn hat, der ins selber Horn tut er aber nicht. Denn der Kunstminister von Bayern, Markus Blume, der hat heute gesagt, er erwarte nun von den bayerischen Staatsgemäldesammlungen, dass sich alles lückenlos aufklären lässt. Er habe eine umfassende Stellungnahme angefordert. Und dann wird's ganz interessant, es dürfe keinerlei Zweifel bleiben an der notwendigen Sorgfalt bei Provenienzforschung und an der Transparenz. Er, der Minister, ist aber letztlich derjenige, der verantwortlich ist für die Frage, was wird restituiert, wo erkennt man Raubkunst und wo sucht man nach gerechten und fairen Lösungen. Also eigentlich müsste er das an sich selbst adressieren.
Und was sagt die andere Seite, also diejenigen, denen Bayern womöglich Raubkunstwerke zurückgeben müsste? Da haben sich heute die Anwälte der betroffenen Erben geäußert. Darunter sind zum Beispiel die Erben des Kunsthändlers Alfred Flechtheim. Was sagen die?
Das haben sie getan in einem Pressegespräch, zu dem die kulturpolitische Sprecherin der Grünen im Bayerischen Landtag, Sanne Kurz, eingeladen hatte. Und da heißt es nun, das lässt sich eigentlich relativ gut zusammenfassen in einem Satz, den Markus Stötzel, der Rechtsanwalt des großen jüdischen Kunsthändlers oder seiner Nachfahren, Alfred Flechtheim, gesagt hat, der Fisch stinkt vom Kopf. Also er sagt, es sind nicht die Staatsgemäldesammlungen, die hier das große Problem haben, es ist das Ministerium und da müsse man leider dieser Presseerklärung von heute entnehmen, dass der Minister, so Stürzel, versuche, Verantwortung zu delegieren, indem er sie auf die Institutionen schiebt. Wenn man jetzt aber weiß, es gibt einen Dreischritt in Bayern, die Museen forschen, eine Abteilung Zentrale Dienste bewertet das dann, also nicht die Museen selbst, und letztendlich entscheidet das Ministerium, dann kann man sagen, das ist nachvollziehbar.
Was also, würden Sie sagen, müsste jetzt passieren, um diese Vorwürfe wirklich aufzuarbeiten? Also was müsste auch die bayerische Landesregierung tun, um ihren Ruf in Sachen NS-Raubkunst nicht noch weiter zu ruinieren, wenn es dafür nicht vielleicht eh schon zu spät ist?
Naja, ich glaube, man muss tatsächlich die Verantwortung für die Bewertung dessen, was man in den eigenen Archiven findet, auch an die Museen geben. Und zwar unabhängig. Das darf nicht bei der Politik liegen, die vielleicht das bayerische Vermögen nicht verkleinern will oder die nächsten Wahlen gewinnen oder nicht eingestehen, dass öffentliche Museen nach wie vor von der NS-Gewaltherrschaft profitieren. Und man müsste den Minister vielleicht auch mal darauf hinweisen, dass es Regeln gibt seit 98. 1999. Transparenz, die Frage, kann man alles letztverbindlich klären, zu denen sich auch Bayern verpflichtet hat und die zum Teil einfach nicht eingehalten werden.
Stefan Koldehoff, Chefreporter Kultur des Deutschlandfunks, zu den Vorwürfen gegen den Freistaat Bayern, die Aufarbeitung von NS-Raubkunst bewusst zu verschleppen. Vielen Dank. Wenn kurz vor der Bundestagswahl an einem deutschen Theater ein Stück der Autorin Katrin Rögler aufgeführt wird, dann darf man erwarten, dass es auf der Bühne politisch wird. Katrin Rögler gilt als wache und scharfsinnige Beobachterin politischer Debatten. Sie hat zum Beispiel einen Roman über den NSU-Prozess geschrieben und in ihrem neuen Buch, das im Frühling erscheint, geht es um die extremistische Reichsbürgerbewegung. Die Recherchen für dieses Buch sind auch in Röglers neues Theaterstück eingeflossen, das gestern im Theater an der Ruhr in Mülheim aufgeführt wurde. Kein Plan, Kafkas Handy heißt dieses Stück. Es geht um vier Geschwister auf der Rückbank eines Autos. Das klingt nach Geschwisterzoff und vielleicht auch ein bisschen nach Roadmovie. Es ist aber vor allem auch ein politisches Porträt der deutschen Gegenwart. Dorothea Markus berichtet.
Von den öden Straßen oder Autorückbänken in Katrin Röglers Stückvorlage ist nichts zu sehen auf der Bühne im Theater an der Ruhr. Im Gegenteil. Ein üppiger Wald wuchert und duftet sogar, ein Ohrensessel steht am Rand, ein Orientteppich liegt in der Mitte. Und bald springen uns vier Wesen in stylisch fluoreszierenden Oversize-Anzügen entgegen.
Wartet mal hier kurz, haben sie bloß gesagt, und uns dann sitzen gelassen. Wir kommen in 20 Minuten wieder. Und uns dann sitzen gelassen.
Im Stück »Kein Plan, Kafkas Handy« sind sie vier Kinder oder Jugendliche, die von ihren Eltern im Auto mitgenommen werden. Die verfahren sich und lassen die Kinder in einem Gewerbegebiet zurück. Eine geradezu märchenhafte Albtraumsituation. Doch im Gegensatz zu Hänsel und Gretel meckern die Kinder erstmal.
Kein Plan! Kein Plan!
Glaubst du, einer von denen dreht sich mal zu uns um und fragt uns mal, wie es weitergehen soll?
Nein,
sie starren stur auf ihre Handys und scrollen.
Wütend beklagen sich die Kinder über ihre Eltern. Die sind natürlich nicht die Eltern, sondern stehen stellvertretend auch immer für Gesamtdeutschland und seine Bürger. Passend dazu lässt Regisseur Philipp Preuß Videobilder von gardinenverpanzerten deutschen Vorstadtfenstern einblenden. Oder gleich das Publikum des Theaters an der Ruhr in Großaufnahme, live gefilmt minutenlang. Die Kinder auf der Bühne repräsentieren dagegen die Orientierungslosigkeit einer Generation. Und so trudeln die Schauspieler Fabio Menendez, Marie Schulte-Werning, Joshua Zielinske und Lea Reil auch durch den Wald. Wenn sie nicht gerade in schicken TikTok-trainierten Kraftposen erstarren. Oder mit schwarz-weißen Catwoman-Masken über dem Kopf tanzen. Oder sich in seltsame deutsche Wachhunde verwandeln.
Pass auf, pass auf, pass auf, hier, pass erst mal auf hier. Pass auf, pass auf, pass auf hier. Pass auf hier, pass auf, pass mal auf jetzt hier. Pass.
Im Stück heißen sie Asta, Boff, Cringe und Diepel und wiederholen in Dauerschleife Satzbausteine deutscher Alltagsdiskurse. Baustau, Tempolimit, Digitalstrategie. Nach und nach vermischen sich da auch Verschwörungstheorien und Reichsbürgersprechweisen.
Der Tag X musst du wissen. X, der Tag. Aber das ist alles nicht real. Real ist das alles nicht.
Das ist real!
Aberwitzige Inszenierungsmomente ergibt das, gerade weil das Ganze mit lässiger Lakonie vorgetragen wird und abgemischt ist mit einem grandiosen Alarmsound von Cornelius Heidebrecht. Lauthals muss das Publikum da manchmal lachen, weil nahezu jeder Satz im ganz Kleinen wie im ganz Großen funktioniert. Sind wir schon in Russland? Nein, noch nicht, sagt eine und fasst bemerkenswert präzise die Weltlage zusammen. Immer wieder ist auch von einem Gericht die Rede, von 63-jährigen Pseudoprinzen in Adelskluft. Katrin Röckler verfolgt zurzeit recherchierend das Reichsbürgerverfahren um die Gruppe Reuß und streut viele Andeutungen darauf ein. Immer wieder wird auch ein Dachboden erwähnt, Reminiszenz an Kafkas Roman Der Prozess. Immerhin heißt das Stück ja auch Kafkas Handy. Am Ende hüllen sich die Jugendlichen in absurde riesige Daunenjacken, immer eine große Klappe und doch so wärmebedürftig. Trotzdem ermüdet der Abend immer mehr, wird zu einem Urwald aus bedeutungsschwangeren, aber inhaltsleeren Zeichen. Wer oder was soll hier eigentlich in Wirklichkeit angeklagt werden? Wer spricht, wen symbolisieren die Jugendlichen und vor allem warum? Keine Narration ist zu erkennen, keine Figurenentwicklung. Am ehesten lesen kann man die Inszenierung wohl als Tableau der Orientierungslosigkeit. Der Boden der Welt schwankt, besonders für die Jugend, besonders in diesen Tagen. Dass man dieser Tatsache nicht nur mit Entsetzen, sondern auch mit absurder Komik begegnen kann, erzählen Autoren und Regisseur gekonnt. Hätten sie es nur etwas kürzer und weniger hermetisch verrätselt getan.
Dorothea Markus über Kein Plan, Kafkas Handy, das neue Stück von Katrin Röggler, uraufgeführt am Theater an der Ruhr in Mülheim. Und die Kulturmeldungen mit Henning Hubert beginnen heute in Dresden.
Dort hat der Theaterkahn den Tod des Schauspielers, Gründers und langjährigen Intendanten des Dresdner Brettels bekannt gegeben, Friedrich Wilhelm Junge. Er wurde 86 Jahre alt. Das Dresdner Brettel war bereits in der Deutschen Demokratischen Republik ein privat geführtes Theater. Junge musste nach der Wende eine neue Spielstätte suchen und fand sie in dem Schiff, das bis heute am linken Elbufer zwischen Augustusbrücke und Semperoper festgezurrt liegt. Der Deutschlandfunk hat dort über Jahre Bühnenprogramme mitgeschnitten und sie gesendet. Hier noch einmal Friedrich Wilhelm Junge mit seinen Absichten und wie er aufgetreten ist.
Als ich die Idee hatte, so etwas zu gründen wie ein Brettel, war mir im Sinn, ich möchte mich kümmern um eine vom Aussterben bedrohte Gattung, um das deutsche literarische Kabarett. In Memoriam Memoriae. Die Erinnerung ist eine mysteriöse Macht und bildet die Menschen um. Wer das, was schön war, vergisst, wird böse. Wer das, was schlimm war, vergisst, wird dumm.
Friedrich Wilhelm Junge trägt im Dresdner Theaterkahn Erich Kästner vor. Das war vor 20 Jahren. Der Schauspieler und Theatermacher ist gestern gestorben. Der Bund hat eine Kreidezeichnung von Adolf von Menzel an Erben eines Kunstsammlers zurückgegeben. Das war der Breslauer Unternehmer Leo Levin, der vor 60 Jahren gestorben ist. Laut Kulturstaatsministerin Claudia Roth von den Grünen hatten die Nazis das Bild Levin verfolgungsbedingt entzogen. Es sei über Umwege zur Kunstverwaltung des Bundes gekommen. Die Studie zeigt einen preußischen Offizier und war zuletzt als Leihgabe im Kupferstichkabinett in Berlin. Der Deutsche Musikrat sucht ein neues Lied zur deutschen Einheit. Es soll darin um ein Miteinander in Einheit gehen. Der Dachverband der deutschen Musikverbände macht ziemlich viele Vorgaben. Bis zu 4 Minuten lang, eingängige Melodie, gute Mitsingbarkeit. Und obwohl sich die Aufforderung zur Teilnahme am Song Contest an Songwriter wendet, der Text soll auf Deutsch sein. Letzte Bedingung, bitte keine sexistischen, rassistischen oder sonstig diskriminierenden Lieder einreichen. Aufgeführt wird das Siegerlied zur deutschen Einheit nach Jury- und Publikumsvotum am kommenden 3. Oktober.
Die Kulturmeldung mit Henning Hubert, vielen Dank. Hier im Deutschlandfunk übernehmen gleich nach den Nachrichten die Informationen am Abend. Es geht unter anderem um den Endspurt im Wahlkampf. Ich bin Anne Seidel, schönen Abend.